herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts bei Hillversity. Heute habe ich zu Gast Andreas Meyer. Andreas Meyer, du hast lange Erfahrung im Bereich der Meditation. Du wurdest über 30 Jahre hinweg zum Swami ausgebildet. Da wirst du uns vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen, was das genau bedeutet. Das heißt, du bist auch, wenn ich es richtig verstanden habe, Meditationsmeister. Das heißt, hast sehr, sehr viel Erfahrung in der Meditation, begleitest dort auch Menschen in diesem Bereich, hast aber auch Erfahrung als Unternehmer im Gesundheitsbereich. Und ja, verbindest diese Dinge. Und was wir heute machen, ist, dass wir einmal darüber sprechen, sozusagen, was passiert auch im Zustand der Meditation? Wie können wir Binaural Beats nutzen, auch innerhalb der Meditation oder vielleicht auch unter anderen Rahmenbedingungen? Wie wirken die und was hat es mit den selbst erzeugten Frequenzen auf sich? Das finde ich auch besonders spannend. Deshalb, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Super, danke vielmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, lass mich vielleicht ganz kurz deine Frage beantworten. Was heißt das, ein Swami zu sein? Das ist ein lustiges Wort. Viele kennen das Wort Lama aus dem Tibetischen. Im Tibetischen verbindet man mit einem Lama einen Mönch mit einer Kutte. Offensichtlich bin ich kein Mönch mit einer Kutte, das siehst du. Das ist das indische Pendant. Swami ist ein Meister der Meditation, der traditionell ausgebildet wurde, traditionell geprüft wurde. Und das sind in aller Regel mindestens 12 Jahre. Und da ich als erster Europäer in dieser alten Linie ausgebildet wurde, ging es bei mir fast dreimal so lang.
Wow. Was hat dich auf diese Reise gebracht? Das fände ich mal wirklich spannend, so auf diesen Weg.
Das sind zwei Dinge. Das eine ist sicher, dass ich schon als kleines Kind hineingeboren in eine Businessfamilie gemerkt habe, da muss es doch noch mehr geben. Das kann doch nicht sein, nur zu arbeiten und Cash zu machen. Und zum anderen bin ich mit sehr, sehr jungen Jahren mit diesen Hollywood-Filmen konfrontiert worden, so, ich sage jetzt Karate Kid, Mr. Miyagi, und ich dachte immer, ja, das ist Hollywood, das war mir bewusst, aber es hat mich total fasziniert, dass offenbar, und wenn auch nur in Hollywood, Menschen in der Lage sind, völlig über sich hinaus zu wachsen und Dinge zu verändern, die im Kollektiv als nicht veränderbar bezeichnet werden. Und so habe ich mich schon als Kind auf die Suche gemacht nach irgendeinem Mentor, der mich in dieser Richtung weiterbringen kann. Und ich habe dann mit 16 meinen Mentor getroffen, der mich dann so lange auch ausgebildet hat. Und ich glaube, das war schon so dieser Wunsch, dieses Wissen, es gibt da noch mehr zwischen Himmel und Erde. Und wir haben einfach all die religiösen und sonstigen Erklärungen, die haben mich nicht befriedigt. Ich habe gemerkt, ich habe dann anderer Anspruch daran, auch an praktische Erfahrung und diese traditionellen alten Systeme, die auch sehr im Hintergrund unterwegs sind und eben nicht auf Followerschaft aus sind, die haben da sehr, sehr viel jahrtausendalte Erfahrungen und ich hatte die Möglichkeit, das zu lernen und das hat mich sehr schnell dann wirklich gepackt und darum auch so lange an der Stange gehalten.
Wow, was sind denn so besondere Erfahrungen, die du erlangt hast in der Meditation? Hast du da ein paar Beispiele?
Ja, also ich glaube, eine der ersten Erfahrungen, die mich wirklich berührt hat, war mal zu merken, dass Meditation nicht einfach ein Zustand der Entspannung ist, sondern ein Zustand von einem erweiterten Bewusstsein, das nicht durch irgendwelche Substanzen beeinflusst wird. Also als Jugendlicher habe ich auch mal Alkohol getrunken und ich weiß, wie das ist, wenn sich mein Mind irgendwie verändert. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass ich präsent und wach da bin, wenn mein Mind komplett zur Ruhe kommt. Und viele denken ja, dort endet Meditation. Darum sind auch viele Experten oder Meister der Meditation, die mich aufsuchen mit der Frage, hey, ist das wirklich alles? Ist diese Leere, diese Stille, ist das das Ziel? Und nein, dort beginnt eigentlich dann die eigentliche Reise. Und damit du von dort weiter reisen kannst, sind diese Frequenzen eben unglaublich hilfreich als Fahrzeug. Und dann habe ich Erfahrungen gemacht, die ganz schwer in Worte zu fassen sind, weil sie plötzlich eine Form von innerem Hören, inneren Sehen etc. aktivieren, die mit unseren Alltagssinnen schlicht nicht greifbar sind. Und da das nicht ein theoretisches, philosophisches Konstrukt, sondern eine reale Erfahrung für mich war, hat mich das fasziniert, immer tiefer und tiefer zu gehen.
Mhm. Spannend. Könntest du beschreiben, was sich im Allgemeinen, also jetzt sage ich mal nicht nur im Zustand der Meditation, sondern was sich im Allgemeinen in deinem Leben verändert hat, nachdem du dich der Meditation so zugewandt hast?
Ja, unglaublich viel. Also das eine, ich bin quasi angekommen, ich habe dir gesagt, ich war so suchend in der Überzeugung, da muss noch mehr sein. Ich habe etwas in mir gefunden, das mich zuerst mit allem verbunden hat. Das ist dann immer noch dual in dieser Verbindung und dann letztlich auch in die Einheit zurückgeführt hat. Das hat mich sehr tief berührt. Das hat vieles in mir verändert. Das hat, ich nenne das Shamatha, Frieden. Das hat mich wirklich zu einer sehr friedlichen Person gemacht. Ich habe bayerische Wurzeln, bin also mit Weißbier und Fleischkonsum aufgewachsen und ich habe mich beispielsweise nie entschieden, Vegetarier zu werden. Ich habe irgendwann einfach diese Frequenz erlebt als für mich nicht mehr hilfreich. Es hat mich ziemlich tiefgreifend verändert. Ich habe eine Zeit lang eine Gesundheitsschule geleitet mit 60 Mitarbeitern, festangestellt und etwa 300-400 im freien Verhältnis. Und ich habe gemerkt, dass ich unglaublich ruhig war da. Man hat mir oft gesagt, warum regt dich das nicht auf? Weil ich gemerkt habe, ich habe diese Lücke gefunden zwischen Reiz und Reaktion, wo mir die Freiheit gibt, selbst zu entscheiden, in welchen Topf ich mich da reinsetze. Ich kann mich immer noch aufregen, ich kann für etwas einstehen, aber es ist nicht immer mehr eine unkontrollierte Reaktion. Und das hat mir in der Führung, was ich ja jetzt mache, ich bilde auch Führungsleute aus, sehr geholfen, diese Form von Self-Leadership aus einem inneren Frieden raus.
Schön. Ja, und was ich schön, was du gerade benannt hast, diese Verbundenheit. Das finde ich eine tolle Sache. Das ist, glaube ich, nämlich eine der Themen. Wir leben in unserer Gesellschaft eben sehr, sehr viel in Trennung. Wir sind getrennt zu unseren Gefühlen, getrennt zu uns, getrennt zu unseren Mitmenschen und diese Verbundenheit durch Meditation zu erlangen. Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Du hast eben schon Frequenzen angesprochen. Vielleicht steigen wir da gleich mal ein bisschen ein in dieses Thema. Genau, wir haben ja da schon Vorgespräche gehabt, da hast du schon mal so diese selbst erzeugten Frequenzen benannt und es gibt ja auch die sogenannten Binaural Beats, also wo wir auch über gewisse Stimulation, über Kopfhörer das Gehirn in eine gewisse Richtung einschwingen wollen, sozusagen eine gewisse Frequenz. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, also vielleicht zu beiden Arten dieser Frequenzen und wie das Ganze funktioniert,
ja? Ja, also lass uns doch vielleicht beim Bekannten beginnen, bei diesen binauralen Beats. Das finde ich unglaublich effektiv und wirksam, weil unser Hirn, ich nehme an, das wissen deine Zuhörerinnen und Zuhörer, eine bestimmte Frequenzspanne hat und in der Lage ist, sich zu synchronisieren mit Frequenzen, die im Außen sind. Und innere Frequenzen machen eigentlich dasselbe. Das heißt, ich kann ein inneres Angebot den Hirnwellen geben an Frequenzen, die ich töne. Ich bringe oft das Beispiel, wenn du die Lippen geschlossen hältst und ganz laut, ich mache jetzt kurz eine Pause, können das die Zuhörerinnen und Zuhörer auch gleich machen, wenn du laut in dich hinein Hallo rufst, aber nicht Hallo denkst, sondern in dich hinein Hallo rufst. Ich mache kurz eine Pause. Und viele merken dann, man kann das A länger ziehen oder das O, man kann es lauter oder leiser machen. Und wenn du beginnst damit zu experimentieren, wirst du merken, das hat eine hörbare Komponente und es hat eine fühlbare Komponente. Beispielsweise wirst du merken, dass ein M viel weiter vorne beginnt zu schwingen als beispielsweise ein I. Ein I ist viel konzentrierter als ein U beispielsweise. Und so haben die unterschiedlichen Töne oder Buchstaben, Swaras im Klassischen heißen die, haben unterschiedliche Frequenzen mit unterschiedlichen Wirkungen. Das Erste, was unglaublich wichtig ist, ich kann diese Frequenz immer adaptieren. Beim Binaural Beat habe ich ja vielleicht eine Abfolge von Beats, aber ich wähle mich da vielleicht oder entscheide mich für eine Theta-Frequenz oder sage, nee, ich will jetzt tief, eine Delta oder was auch immer. Ich kann in diesem meditativen Prozess, kann ich die Frequenz fortlaufend adaptieren. Und wenn ich geübt bin, mit dieser Frequenz zu praktizieren, innerlich entkoppelt sie sich von meinem Atem. Und ich habe vorhin gesagt, dort, wo du in diese Stille kommst, dann ist häufig der Punkt, wo der Atem auch nicht mehr weitergeht. Natürlich gibt es diese Kumbhaks, diese Atempausen, die auch eine Qualität für sich darstellen, aber diese Frequenz, die ist überall, weil wenn wir es genau betrachten, haben wir Schwingung als Grundessenz der Energie eigentlich überall und somit habe ich ein Instrument, das ich auch dann nehmen kann, wenn Atmung nicht mehr weiterführend mich bringen kann. Und dann kann ich diese Frequenz erzeugen, ich kann der zuhören und ich kann sie fühlen und somit habe ich das Gleiche, wie wenn ich mich auf die Atmung ausrichte, dieses Apanasati, diese Atemgewahrsein, die beispielsweise im Yoga viel praktiziert wird. Diese Ausrichtung habe ich dann auf die Frequenz. Und diese Frequenz, du kennst vielleicht eine Klangschale und weißt, irgendwann mal ist die ganz, ganz dünn und kaum mehr hörbar. Und dann kannst du so in diese Stille hören und bist nicht mehr sicher, höre ich es noch oder nicht mehr. Also deine Achtsamkeit bleibt, deine Energie bleibt gerichtet auf eine Frequenz, die in die Stille läuft. Und du kannst somit dann in die Stille hören und fühlen, bis der nächste Impuls kommt. Und so kommst du relativ schnell tiefer und tiefer. Und dann kannst du unterschiedliche Qualitäten von Frequenzen nehmen, die dich dann auch über deine inneren Hürden oder was auch immer hinwegtragen. Und so das immer noch mehr und mehr und mehr vertiefen. Und dann wird in der Qualität deiner Übung eine Ober- oder Untertonfrequenz entstehen. Und dort ist wieder der Link zu den Binaural Beats, nämlich, dass ich einen Ton habe und ein Oberton entsteht und mein Hirn sich auf diese Frequenz dazwischen einstimmt. Und wenn ich geübt bin, diese Frequenzen sehr genau anzuwenden, und das ist wie wenn du 20 Jahre Klavier spielst, dann kannst du Töne sehr genau antippen. Wenn du das innerlich auch kannst, kannst du dich quasi auf die Frequenz dann einstimmen, die du willst, diesen Oberton entstehen lassen und du hast exakt diese Frequenzbreite, die du brauchst, beispielsweise um auch dann in einen Gamma- oder Delta-Bereich reinzubekommen. Und das ist natürlich ein ziemliches Kraftpaket für Meditation mit dem Vorteil, dass ich mein Bewusstsein auch bei der Stange halte und trainiere und es dann in höheren Stufen sogar auch wirklich auf ganz spezifische Körperstellen ausrichten kann. Also die Yogis praktizieren das auch so, dass sie das beispielsweise auf den Thalamus richten oder auf die Epiphyse richten oder so, um dann auch entsprechend noch Aktivierung zu machen. In Kombination beispielsweise dann mit Anregung von Liquorfluss kannst du wieder Druck auf die, wie heißen piezoelektrischen Zellen der Epiphyse nehmen. Und dann hast du ziemlich ein cooles Paket, um wirklich tief zu gehen in der Meditation.
Wow. Bevor ich gleich nochmal frage, wie das vielleicht auch so ein bisschen praktisch ausschauen kann, kannst du noch ein bisschen was sagen, also was ich noch spannend finde, ich glaube, es finden auch die Zuhörer nochmal spannend, dass du doch nochmal was sagst zu diesen verschiedenen Gehirnwellenbereichen. Ich glaube, das kann auch super interessant sein. Und vielleicht auch, was passiert mit Gehirnwellenbereichen häufig in der Meditation? Also ich gehe mal davon aus, dass sie sich deutlich verändern, wenn ich in einem meditativen Zustand bin. Was bedeutet das?
Ja, sehr gerne. Also so ganz klassisch im Alltag schwingt unser Hirn in der Regel ziemlich in einer Beta-Frequenz. Und ist mir vielleicht auch noch wichtig, es gibt nicht gute oder schlechte Frequenzen. Viele Menschen haben die Tendenz zu sagen, je tiefer, desto besser und deshalb sind hochschwingende Dinge schlecht. Das sehe ich nicht so linear. Also diese Beta-Frequenz, unser Alltagsbewusstsein, unser Wachbewusstsein, vielleicht auch ein gewisser Stresslevel, das ist die Frequenz, wo wir sehr oft drin sind. Ist nicht per se die gesündeste Frequenz für unser Gesamtsystem, ist aber eine überlebenswichtige Frequenz in unserer Welt. Wenn ich in einen Entspannungszustand gehe, dann beginnt mein Hirn immer mehr Alpha-Frequenzen zu produzieren. Ich nenne das oft auch die Alpha-Brücke, weil du darüber in die Entspannung gehst oder gleitest. Das sind langsamere Frequenzen dann in diesem Alpha-Bereich. Das kann man problemlos mit dem EEG messen. Es gibt auch so EEGs, die man sich kaufen kann für ein paar hundert Franken, wenn man das selbst ausprobieren will. In diesem Entspannungszustand findet viel geführte Meditation statt. Und ich werte das auch nicht, wirklich nicht. Also wenn du eine App hast, wo du dir vorstellst, du bist am Meer und du hörst das und fühlst, wie die Sonne auf dich scheint, das ist häufig so ein entspannter Alpha, vielleicht bis Theta-Bereich, wo du noch mit deinem Mind arbeitest in einem sehr entspannten Zustand. Wenn du in der Meditation oder Hypnose oder Trance oder wie auch immer du das nennst, in dieser Arbeit tiefer gehst, dann wird dein Hirn sich mehr und mehr auf eine Theta-Frequenz einstimmen, die noch ein bisschen langsamer ist. Und diese Theta-Ebene findet ganz, ganz viel sehr Wertvolles für uns, auch regenerativ Wertvolles für uns statt, ist auch ein Bereich, der wichtig ist für unser emotionales Leben. Du hast anfänglich auch Trauma angesprochen, also ein Spezialgebiet von dir. Also wenn ich jetzt mit Menschen arbeiten würde, die wirklich auch im Bereich des Unterbewussten noch aufzuräumen haben oder vielleicht Heilung erfahren wollen, ist das ein ganz, ganz wichtiger Bereich, diese Theta-Frequenz. Und häufig ist diese Frequenz vorhanden, wenn wir schlafen. Und das Gute an der Meditation ist, dass man in der Lage ist, wachbewusst in diesem Theta-Bereich zu bleiben, wenn man weiß wie. Und unser Hirn hat die Möglichkeit, dann noch weiter runterzuschrauben, dann kommst du in diese Delta-Frequenz. Und das ist auch eine unglaublich gesunde Frequenz, weil da unser Immunsystem wieder gestärkt wird, weil Zellregeneration passiert, weil wir wirklich auftanken. Der Lehrer meines Lehrers, der hat, ich muss immer rechnen, hat einen 12er-Jahrgang, ist 100 und mehr als 112 Jahre sicher alt und ist fit, also ist wirklich fit und praktiziert, seitdem er 4 ist, also mehr als 100 Jahre, deutlich mehr als 100 Jahre, und der schläft oft nicht. Und jetzt würdest du vielleicht sagen, ja, das ist dir völlig krank. Nein, er ist in der Lage, diese Frequenzen zu erzeugen und halt diese Regenerationsprozesse in der Meditation aufrechtzuerhalten. Sicher auch ein Grund, warum er so alt und so fit ist. Also dieser Delta-Bereich ist dann auch für unser ganzes Wesen wirklich ein sehr, sehr wichtiger Bereich für unsere Gesundheit. Und dann kann das Gehirn, also das ist der Bereich, wo du wirklich in tiefer Meditation, das sind nicht geführte Meditationen, da kannst du mit binauralen Beats hinkommen, aber du hast nicht automatisch, und das ist mein Kritikpunkt, obwohl ich sie total wertvoll finde, also ich bin dafür, ich finde es super, nutzt die, das ist wichtig. Es ist nicht automatisch so, dass das Bewusstsein mitzieht. Also du hast auf dieser neurophysiologischen Ebene hast du diese Frequenzen. Das Bewusstsein ist wie noch ein Teil, das in meiner Erfahrung und in vielen alten Schriften auch so beschrieben wird, wie eine andere Komponente hat. Die kann man dazu trainieren. Darum plädiere ich für Menschen, die diese Kunst auch wirklich praktizieren wollen, auch diesen Teil hinzuzunehmen. Das ersetzt einen anderen nicht, der passt, das ist super. Und von dieser Delta-Ebene kannst du noch weitergehen, dann wird's wieder hochfrequentiger in eine Gamma-Ebene. Im Yoga spricht man von Ekagata, dieser Einpunktigkeit, wenn du wirklich komplett auf etwas ausgerichtet bist und dann völlig im Flow bist, also diese Flow-Zustände, die kann man auch anders erreichen, das ist so typisch für Gamma-Frequenzen, und in der Regel sagt man, die gehen etwa bis 100, es gibt aber auch Studien von tibetischen Mönchen, die sind weit darüber, bei 300 oder so, und das sind dann Zustände, die ich als überbewusst oder kollektives Bewusstsein bezeichnen würde. Vielleicht ein bisschen naturwissenschaftlich schwieriger Begriff, aber es gibt messbar Menschen, die ihre Frequenz dahin erhöhen. Und dieser Zustand ist dann schon ein Zustand, wo du Formen von Wahrnehmung und Einsicht hast, die nicht mehr aus deinem Mind und auch nicht direkt aus deinem Unterbewusstsein rauskommen. Wird vielleicht ein bisschen creepy, so für die ganz harten Naturwissenschaftler. Meiner Erfahrung nach ist das aber problemlos zugänglich, diese Ebene für uns alle. Ja. Kurzer Umriss, ich kann gerne tiefer gehen oder auf etwas spezifisch eingehen, wenn du möchtest.
Nee, ich finde es nur spannend, weil Delta ist ja auch tatsächlich vorherrschend im Tiefschlaf, richtig, wenn wir in dieser tiefen Regeneration sind. Na, das finde ich eine echt spannende Geschichte, die du erzählst, dass kaum Schlaf und das wirklich, also das finde ich echt wow, also wenn man wirklich Schlaf ersetzt durch Meditation, also ich kenne das, dass es mal vielleicht ersetzen kann, wenn ich nicht so viel geschlafen habe, aber wirklich zu sagen, ich ersetze mal meinen Schlaf, das ist schon wahrscheinlich schon tiefer Zustand der Regeneration, der da stattfindet. Ist wahrscheinlich auch so, dass, also man ist wahrscheinlich nicht immer nur in einem Bereich einer Gehirnfrequenz, genau, sondern du hast ein Spektrum und das verschiebt sich sozusagen dann.
Genau. Und es ist auch wichtig, also vielleicht noch eine kurze Warnung, ich gehe davon aus, du hast aufgeräumte, intelligente Leute diesen Podcast hören. Aber es ist nicht empfehlenswert, nicht mehr zu schlafen, jetzt versuchen, das mit Meditation zu ersetzen. Das braucht wirklich Meisterschaft darin. Nur dann ist das gesund, sonst ist das schädlich. Also Schlaf ist nicht ein Fehler der Natur, den brauchst du. Es gibt andere Zugänge, diese Zustände zu erzeugen. Einfach, dass ich das klar ausgesprochen habe. Nicht, dass mir jemand sagt, du warst doch der, der gesagt hat, man muss nicht schlafen. Doch, doch, am besten schon. Jetzt habe ich die Frage verpasst. Entschuldigung, vor lauter Appell. Was hast du nicht gemacht?
Das war eigentlich beantwortet. Was ich nochmal spannend finde, ich auch mal gegenzuprüfen, ob ich es eben richtig verstanden habe. Das heißt, es gibt dann sagen auch Meditationstechniken, wo ich meine Stimme nutze, um diese inneren Frequenzen zu erzeugen. Kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie das praktisch ausschauen könnte, wenn ich so, sage ich mal, nach dem Podcast damit beginnen möchte, mal mich auszuprobieren, wie das so ausschauen könnte?
Etwas, das ja in der Gesellschaft in Anführungszeichen sehr bekannt ist, aber es ist nicht bekannt, wie man damit arbeitet, sind diese Mantras. Die vielen Orten, die laufen beim Inder im Hintergrund, und diese Mantras wurden über die Jahrhunderte oder Jahrtausende wurden die stark verwässert und ergänzt. Also die wurden mit religiösen Inhalten bespickt und auch mit philosophischen. Und in ihrer Ursprungsform sind das eigentlich, ich sage oft, sind wie Gewürze oder Farben, die du mischen kannst. Und du hast so Grundfarben, aus denen kannst du das ganze Spektrum mischen. Und wenn du beispielsweise dieses bekannte Mantra bestehend aus der Silbe A, U und M nimmst und all das weglässt, was du damit assoziierst, die Hare Krishnas, die durch Straßen springen, wenn das alles weglässt und einfach sagt, okay, es sind drei Buchstaben oder drei Frequenzen, und innerlich beginnst mal eine von diesen Frequenzen zu tönen. Also du nimmst einen Atemzug, anfänglich machst du das kombiniert mit der Atmung, und wenn es dir hilft, machst du das zuerst mal laut, tönst du ein langes A. Und du achtest dich darauf, dass du dich selbst hörst, dass du dieses A hörst und dass du fühlst, wo dieses A resoniert. Du wirst mit der Zeit auch unterschiedliche Klangräume in dir finden, und dadurch werden auch diese Ober- und Untertöne dann hörbar, auch für andere. Also du nimmst dieses A und rezitierst es. Ich habe vorhin das Beispiel der Klangschale gebracht. Du hörst also auf diesen Ton und du fühlst, wo er schwingt. Und dann wird er immer dünner und dünner. Und dann hörst und fühlst du in diese Lücke rein. Das kann jeder für sich machen, mit jedem beliebigen Buchstaben. Und dann nimmst du wieder einen Atemzug und versuchst, das ein bisschen leiser zu machen. Und das schraubst du so runter und runter, bis du merkst, jetzt wird meine Stimme brüchig. In einer bestimmten äußeren Frequenz wird schwierig. Und dann schließt du die Lippen und erzeugst dieses A wieder so, dass es du hören und fühlen kannst innerlich. Dann ist das dieses das äußerlich, dieses, wie sagt man dem, Summen, was äußerlich hörbar ist. Du erzeugst das so und dann machst du das innerlich wieder leiser und leiser und leiser. Und jetzt ist dein Fokus nicht direkt auf der Atmung, sondern auf dem Hören und Fühlen der Qualität dieser Frequenz. Und du übst dich dabei, das ist dieser Bewusstseinstraining-Teil, deine Aufmerksamkeit auf das Hören und Fühlen dieser Frequenz auszurichten und deine Aufmerksamkeit nicht loszulassen, wenn diese Stille, diese Lücke kommt. Weil wenn du da loslässt, fällst du in diesen unbewussten Zustand, dann auch mit den Delta- oder Theta-Frequenzen, wo du sonst plötzlich merkst, oh, jetzt war ich weg, ah krass, 30 Minuten habe ich gar nichts gemerkt. Dass du dieses Wachbewusstsein aufrechterhalten kannst, also noch ein Teil dieser Alpha Schwingungen auch in einem Delta-Frequenzbereich haben kannst. Deshalb machst du das, dass du da reinhörst und fühlst. Dann wirst du leiser und leiser und leiser. Und dann wirst du merken, dass Momente kommen, wo du in dieser Lücke nicht mehr synchron mit der Atmung einfach das nächste A tönen willst, wo du merkst, jetzt bin ich total entspannt und sink einfach in diese Lücke rein. Bis wieder ein Impuls kommt auf ein nächstes A. Und so kannst du dich wie auf einer Treppe tiefer und tiefer schaukeln und bleibst wach dabei. Und irgendwann mal wirst du merken, dass deine Absicht alleine ausreicht, dass dieses A entsteht. Also es ist nicht Magie, sondern Absicht, die dieses A quasi aus diesem Potenzial von Möglichkeiten entstehen lässt. Und dann wirst du immer mehr zum Beobachter oder zur Beobachterin, wie diese Frequenz anschwillt und dann wieder ausklingt. Und so kommst du hinter diese Gefilde, die man im Yoga Citta Vritti Nirodha, also Citta ist unser Geist, Vritti sind Wellen und Nirodha ist Stille. Im Yoga sagt man, dass das Ziel der Meditation oder des Yoga ist, mal dorthin zu kommen, aber dort beginnt dann die Kunst erst. Und wenn du hinter diese Stille kommst, kannst du wieder das Gleiche machen, du kannst diese Frequenz nehmen und dich von dieser Frequenz weitertragen lassen. Und dann wirst du merken, wenn du das jetzt physiologisch anschaust, ist das diese Ebene, wo dann, ich würde dem sagen, die Zirbeldrüse plötzlich zu blinken beginnt, dass innere visuelle Phänomene entstehen. Nicht, dass du dir etwas vorstellst, sondern dass du plötzlich über ein inneres Sehen verfügst, das eine ganz andere Qualität hat. Und dann erwachen Schritt für Schritt deine inneren Sinne mit einer neuen Qualität und du wirst über diese Frequenz dich auf, man nennt das Pramana, das Licht deines Geistes, auf eine neue Frequenz einschwingen können und dein Bewusstsein, das nicht per se an die Materie geknüpft ist, also die Vorstellung, dass Materie Bewusstsein erschafft, finde ich speziell, um das neutral zu formulieren. Dein Bewusstsein wird quasi dann aus deinem Neokortex absteigen in tiefere Ebenen und dir völlig neue Erfahrungen geben. Und jetzt ganz einfach, um diesen Prozess einzuleiten, nimm einen Buchstabe, beispielsweise ein A, und versuch das zu tönen, leiser und leiser zu werden, auch diese Lücke zu hören und zu fühlen und beobachte mal, was passiert. Und die meisten, die so auch bei mir in Workshops, die ich gebe, die nur eine Stunde oder drei gehen, praktizieren, sagen nachher, krass, jetzt war ich wach in einem tiefen Zustand, wo ich sonst gar noch nie hingekommen bin oder wo ich Stunden dafür brauche. Also es ist wirklich ein hochwirksames Tool.
Ja, jetzt ich habe, wo ich jung war, habe ich, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Aum-Meditation von Varesh damals. Das ist kommt noch aus dieser Ausbildung, dynamische Meditation, alles drum und dran. Und da gab es auch mal eine Phase, sozusagen, wo dieses Mantra Aum sozusagen eine Rolle gespielt hat. Das kann ich das erste Mal verbinden, finde ich spannend. Mhm. Ist, wenn ich es richtig verstanden habe, muss es, also es gibt verschiedene Mantren, also Aum ist sozusagen eine Möglichkeit, aber ich kann das mit verschiedenen Buchstaben und so dann verschiedene Frequenzen, ist das richtig?
Ja, also wenn jetzt jemand sich entschließt, wirklich intensiv damit zu arbeiten, dann kannst du mich gerne, das können wir am Schluss schnell einbinden. Ja. Sollen mich die Menschen gratis ansprechen, dann kann ich auch einen Tipp geben. Aber ja, grundsätzlich kannst du mit jeder Frequenz arbeiten. Diese zusammengesetzten Teile nennt man Bijas auf Sanskrit. Bija ist ein Keim oder eine Keimsilbe, ist quasi wie eine Keimdatenbank. Und daraus wächst dann ganz viel. Und je nach Bija, beispielsweise Tibeter arbeiten unglaublich viel mit dem Bija Hum, H-U-M. Sanskrit-Begriff für Hum ist Karunya, das ist etwas sehr Ordnendes, das heißt übersetzt Mitgefühl. Und wenn du dieses Bija beispielsweise nimmst, dieses H ist unglaublich dünn, das U ist relativ voll und M ist immer ein Buchstabe, das alles zurück in die Stille bringt. Fast jedes dieser Keimsilben hat M am Schluss, weil es die Frequenz wieder in die Stille zurückführt. Wenn du mit so Frequenzen beginnst zu arbeiten, vielleicht so Dreiersequenzen, dann hast du ein unglaublich gutes Farbspektrum oder Klang- oder Schwingungsspektrum, wo es auch sehr interessant wird, damit länger in die Tiefe zu gehen. Wenn du mit einem Swara, Swara ist quasi der Buchstabe allein, also ein A ist ein Swara, ein U ist ein Swara, und wenn du dieses AUM dann baust, dann wird es zu einer Keimsilbe, zu einem Bija. Wenn du mit einem Swara, mit einem Buchstaben alleine unterwegs bist, hast du etwas sehr, sehr Klares, aber vielleicht auch etwas, das für einen Anfänger, der noch nicht mehr weiß damit, bald mal auch limitiert ist. Also ein Bija Hum beispielsweise kann problemlos jeder Mensch nehmen und er wird die Erfahrung machen, das ordnet mich, das bringt mich zur Ruhe, das bringt alles so ein bisschen ins Gleichgewicht. Ist eine ganz, ganz tolle Frequenz, aber jede andere. Du könntest auch Nutella als Wort nehmen und damit praktizieren. Ist vielleicht jetzt nicht optimal, weil das T etwas ist, Tee sagt man, bringt quasi die Energie so, schlägt wie auf, das bringt dich immer ein bisschen raus wieder. Aber ja, experimentier damit, das ist völlig okay.
Spannend. Ja, dann hätte ich noch mal eine Frage zum Thema, weil du es eben auch schon angesprochen hast, Zirbeldrüse, richtig? Mhm. Also es gibt ja so, ich habe es schon immer wieder gehört, dass das Thema ist, in unserer Gesellschaft ist die Zirbeldrüse immer mehr verkalkt, dass wir dadurch so ein bisschen unsere natürliche Anbindung mehr und mehr verlieren. ist sozusagen, kannst du ein bisschen was vielleicht auch zur Zirbeldrüse selbst erzählen? Wofür steht dieses Organ und wie kann ich hier auch Einfluss nehmen sozusagen über die Meditation? Ja.
Okay, wir gleiten jetzt, fließen in einen relativ fortgeschrittenen Bereich der Meditation rein, aber gerne, ich versuche das so einfach wie möglich zu beschreiben und aus meiner Erfahrung zu berichten. Also das erste Mal, wenn wir mit diesen Frequenzen arbeiten, weiterarbeiten, dass ich es jetzt gesagt habe, gibt es quasi einen Lokalisationspunkt, der für die Arbeit wichtig ist. Und wenn du einen Sagittalschnitt durch den Körper machen würdest, wäre das in etwa im Bereich des limbischen Systems. Und es ist nicht ein Punkt, sondern es ist dieser Bereich. Wenn du fortgeschrittene Praktiken machst, ziehst du dich quasi mit deinem Bewusstsein in diesen Bereich zurück. Und dieser Bereich ist auch umflossen von Liquor, da hat die Aquädukte drin und in diesem Bereich findest du dann auch die Zirbeldrüse. Und in diesem Bereich fängst du an, Schwingung auszurichten. Also quasi wie wenn du einen Massagestab auf deinen Oberschenkel oder an deinen Kiefer hältst oder so, kannst du innerlich dann diese Frequenz auf unterschiedliche Strukturen, Organe, Zellen ausrichten. Und das eine ist mal, dass du damit beginnst, wirklich dich auch auf die Epiphyse auszurichten. Und das andere ist, dass du beginnst in Kombination mit dann Bandhas, ich weiß nicht, ob du das kennst, also Bandhas sind mechanisch gesagt eigentlich Körperbewegungen, die dir helfen, Druck aufzubauen. Und durch diesen Druck kannst du die Rückenmarksflüssigkeit quasi dazu bringen, dass sie schneller zirkuliert. Die zirkuliert in der Regel etwa so zweimal pro 24 Stunden und du kannst das aber erhöhen. Und diese Flüssigkeit umfließt auch die Zirbeldrüse und wenn du mehr Druck in dieses System reinbringst, dann wird diese Flüssigkeit Druck auf die Zirbeldrüse ausführen und die Zirbeldrüse hat diese piezoelektrischen Zellen, das sind quasi so Klickschalter, also die sind druckempfindlich und durch diesen Druck wird Elektrizität ausgelöst. Das ganz Coole ist, dass es auf beide Seiten funktioniert, also auch wenn man dann Schwingung und Elektrizität da ist, kann das wieder auf die Gegenseite wirken. Aber sobald du quasi diese intakte Zirbeldrüse ein bisschen unter Druck setzt und dann auch noch dein Bewusstsein darauf ausrichtet, wird die beginnen zu senden. Und das ist in der Meditation dieser Moment, wo plötzlich diese ganz, ganz tiefe Verbindung entsteht. Dieser Moment, wo ich nicht gesagt habe, jetzt esse ich kein Fleisch mehr, sondern wo ich gemerkt habe, das geht nicht, ich bin zu stark verbunden, ich bringe das nicht raus, dass ich jetzt da ein kleines Kalb esse, das geht nicht mehr für mich. Ich halte niemand einen Vortrag, soll jeder für sich schauen. Aber diese Verbindung, die entsteht, wenn auch die Zirbeldrüse dann wirklich beginnt, ihre Sender- und Empfängerfunktion wieder aufzunehmen. Und wenn wir die Zirbeldrüse als eines von vielen Organen einfach nicht beachten oder sagen, ja, das ist dann für die Melatoninproduktion zuständig, dann sprechen wir ihr eine Funktion ab, die sie seit Jahrtausenden in spirituellen oder meditativen Traditionen hat, nämlich dieser Link zu allem zu sein. Und in meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, dass wenn ich sie aktiv aktiviere, dass meine Wahrnehmung sich unglaublich ausdehnt und jetzt würden wir in den Bereich der Hypothesen reingehen. Ich glaube auch, dass Leute, die über sehr, sehr fortgeschrittene, hochsensible Fähigkeiten vielleicht angeboren verfügen, auch dieses Organ wirklich intakt haben. Ich kann es, weil ich kein Naturwissenschaftler bin, der forscht in diesem Bereich, nicht bestätigen. Ich habe gehört von dieser Verkalkung. Ich würde behaupten, dass es ganz, ganz viel Frequenzen gibt im Moment. Ich bin für Fortschritt, aber es gibt auch Frequenzen, die dieses Organ tangieren. Mhm. Und wenn wir das nicht immer mal wieder quasi aktiv auch uns darum kümmern, wie wir unsere Zähne putzen, auch unsere Energie, unsere Frequenz cleanen, dann kann diese Struktur, glaube ich, schon, auch ohne dass ich jetzt diese plastischen Schnitte da vor mir habe, kann diese Struktur, wird sie wahrscheinlich Schaden nehmen. Und wir brauchen sie für diese Anbindung. Da bin ich fest überzeugt. Aus meiner Erfahrung geht es ohne diese Struktur ganz, ganz schwer.
Mhm. Ja, spannend. Wir haben ja wirklich viel Strahlung oder Frequenz um uns herum mit WLAN, mit Handystrahlung, mit sonst welchen Funkmasten. Das heißt, umso wichtiger wird es wahrscheinlich, sich darum zu kümmern dann auch.
Ja.
Ich finde es spannend, du hast auch Organe und Zellen angesprochen. Ich habe da mal eine interessante Untersuchung gesehen, wo die praktisch Zellen mit Frequenzen bespielt haben und dann gesehen haben, bei welchen Frequenzen regeneriert sich die Zelle, beispielsweise wann teilt sich die Zelle. Also was man anregen kann, auch über Frequenzen möglicherweise, wenn man die selbst erzeugt. Also finde ich auch sehr, sehr spannend.
Ja. Es gibt dazu, ich weiß den Namen nicht, irgend so ein TED-Talk auch, der ist nicht brandneu, wo ein Wissenschaftler auch Forschungsergebnisse vorstellt, wie er mit bestimmten Frequenzen auch Krebszellen beschallt. Und ja, man kann sich das selbst anschauen. Ich finde es hochinteressant. Das wäre etwas, das ich unglaublich gerne auch selbst erforschen würde. Diese Beachas, die ich erwähnt habe, die werden quasi wie eine Gewürzbibliothek gehütet in diesen alten Traditionen. Und wenn du dann selbst zum Swami oder zum Meister wirst, kriegst du quasi die Kochrezepte, wie wir sie manchmal bei Hochzeiten irgendwie den Kindern übergeben oder so, kriegst du diese Bijas. Und diese Bijas sind spezielle Frequenzen, wo du quasi wie Medizin einnehmen kannst, um gewisse Zellen, Organe auch spezifisch dann zu beschallen. Und ja, ich bin fest überzeugt, das wäre eine unglaublich wirksame Wissenschaft.
Ich glaube, sie kommt wieder mehr. Sie war ja mal in den 90er Jahren am Aufkommen, wurde so ein bisschen unterdrückt und jetzt kommt sie, glaube ich, wieder. Das bleibt spannend.
Ja.
Wenn jetzt einer der Zuhörer oder Zuhörerin mehr erfahren möchte oder vielleicht auch da noch mehr in die Praxis gehen möchte, wie kann man dich erreichen oder welche Möglichkeiten bietest du da?
Ja, also das Einfachste ist, wenn du auf mein Name Andreas Meyer, a-m-consulting.ch gehst. Ich habe eine Beratungsfirma, weil ich im Bereich Gesundheit, Leadership und Exzellenz unterwegs bin. Und dort findest du meinen Direktkontakt. Also ich würde sagen, am besten rufst du mich an oder schreibst mir oder buchst dir dort einen Termin direkt über Calendly und kickst mich einfach an, schreibst mir kurz in den Betreff, um was es geht und dann finden wir eine Möglichkeit. Sehr, sehr gerne, auf jeden Fall.
Super, werden wir auf jeden Fall auch nochmal verlinken, sodass man direkt draufklicken kann.
Sehr gerne, danke.
Gut, Andreas, dann kommen wir zu einem Ende. Ich fand es sehr, sehr, sehr spannend. Hat mir nochmal die Augen geöffnet. Auch diese, also das ganze Thema selbsterzeugte Frequenzen fand ich sehr spannend und auch nochmal wirklich deine Tipps, wie kann ich deinen ersten Einstieg machen. Ich werde es heute noch ausprobieren. Deshalb vielen Dank für deine Zeit da an der Stelle.
Sehr gerne, ich bedanke mich herzlich bei dir. War schön, bei dir Gast zu sein. Dankeschön.
Super, alles klar. Danke dir. Tschüss.
Danke.
Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf Die Macht der Epigenetik.